SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich. Guten Morgen. Kein Passat, kein Golf, kein Taygo, kein ID.3, 4 oder 5 oder keine anderen Autos von VW. Ab 10 Uhr sollen die Bänder in den deutschen Fabriken des Autokonzerns so für 2 Stunden stillstehen, wenn es nach der IG Metall geht. Sie will so das Unternehmen im Tarifstreit unter Druck setzen und hat deswegen zum Warnstreik aufgerufen. Helmut Eickhoff.
Die Arbeitnehmerseite hat ein Angebot auf den Tisch gelegt. Demnach könnte die Belegschaft auf eine Tariferhöhung verzichten und auch auf Boni. Außerdem würden die Beschäftigten da, wo es geht, die Arbeitszeit runterschrauben. Bislang gibt es aber keine Einigung, denn das Unternehmen fordert in der aktuellen Tarifrunde weiterhin, dass die Gehälter um 10% gekürzt werden. In einer Woche kommen die beiden Seiten dann zu einer weiteren Verhandlungsrunde zusammen. Der Wolfsburger Autobauer ist in einer schweren Krise, steht unter einem enormen Spardruck. Das China-Geschäft läuft nicht gut, die Marke VW verdient zu wenig Geld. Die deutschen Werke sind zudem nicht ausgelastet und dadurch zu teuer.
Ganz nach dem alten Peter-Alexander-Motto, der Papa wird schon richten, hat US-Präsident Joe Biden jetzt doch seinen Sohn Hunter begnadigt. Bisher hatte Biden immer wieder versichert, er werde sich als Präsident nicht in den Prozess gegen seinen Sohn einmischen. Aus New York, Martin Ganselmeier.
Seinen Meinungswandel begründete Biden in einer schriftlichen Erklärung am späten Sonntagabend. Die Entscheidung sei während des Thanksgiving-Wochenendes im Familienkreis gefallen. Er glaube an das Rechtssystem, betonte Biden, aber er glaube auch, dass der Prozess gegen seinen Sohn politisch motiviert war und zu einem Justizirrtum geführt habe. Dem 54-jährigen Sohn des Präsidenten drohte eine mehrjährige Haftstrafe aufgrund von Steuervergehen und weil er bei einem Waffenkauf seine Drogenabhängigkeit verschwiegen hatte.
Deutschland, die USA, Frankreich und Großbritannien haben die Konfliktparteien in Syrien dazu aufgerufen, den Bürgerkrieg in dem Land nicht neu anzuheizen. Sie fordern in einer gemeinsamen Erklärung zur Deeskalation sowie zum Schutz der Zivilbevölkerung auf. Nötig seien unter anderem Friedensgespräche. Islamistischen Rebellen ist es gelungen, die Millionenstadt Aleppo unter ihre Kontrolle zu bringen. Machthaber Assad hat eine Gegenoffensive angekündigt. Mit Krieg und mit der Sorge, angegriffen zu werden, lässt sich weiterhin viel Geld zu verdienen. Die weltweit größten Waffenhersteller haben ihre Einnahmen im vergangenen Jahr gesteigert. Der Umsatz der 100 größten Rüstungskonzerne lag nach Angaben des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI bei umgerechnet 600 Milliarden Euro. Aus Stockholm, Julia Weschenbach.
Ein Plus von 4,2% im Vergleich zum Vorjahr. Ein Umsatzwachstum sei in allen Teilen der Welt zu beobachten. Besonders stark war der Anstieg im vergangenen Jahr in Russland und im Mittleren Osten, angesichts der Kriege in der Ukraine und in Gaza. Israelische Waffenproduzenten verzeichneten laut der Forscher Rekordumsätze. Der größte deutsche Produzent Rheinmetall konnte seine Umsätze um 10% steigern. Im weltweiten Vergleich belegte er im vergangenen Jahr Platz 26.
In vielen Städten in Georgien hat es am Abend wieder Protest gegeben, die vierte Nacht in Folge. Sie richten sich gegen die Entscheidung der Regierung, die Beitrittsgespräche mit der EU zu stoppen. Jürgen Buch.
Bis weit nach Mitternacht war der Platz vor dem georgischen Parlament in Tiflis voller Menschen. Die Demonstranten befürchten, dass die Regierung Georgien enger an Russland binden will. Nach Behördenangaben hat es in der zurückliegenden Nacht nur wenige Festnahmen gegeben. Die Sicherheitskräfte besprühten die Demonstranten mit Wasser. Die Demonstranten antworteten mit Feuerwerkskörpern, die sie in Richtung der Sicherheitskräfte zündeten. Die proeuropäische Präsidentin Salome Zurabishvili hat sich am Abend mit Oppositionspolitikern beraten. Danach erklärte sie, die Proteste seien von der Verfassung gedeckt.
Trotz jahrelanger Vorbereitung ist auch die 5. Verhandlungsrunde für ein UN-Plastikabkommen gescheitert. Die Konferenzteilnehmer beschlossen, sich nächstes Jahr wieder zu treffen, um dann eine Vereinbarung zu beschließen. Ulrich Mentgen.
Vor allem die Haltung von erdölproduzierenden Ländern und Staaten mit großer Kunststoffindustrie steht der Einigung über ein weltweites Plastikmüllabkommen im Wege. Unter anderem Russland, China und Saudi-Arabien wollten sich bei der UN-Konferenz in Busan, Südkorea, nicht der Forderung nach einer Produktionsobergrenze für Plastik anschließen. Die Europäische Union und viele andere Staaten argumentieren, dass die rapide fortschreitende Verschmutzung nicht allein durch eine verbesserte Abfallwirtschaft in den Griff zu bekommen ist. Vielmehr müsse insgesamt weniger Plastik hergestellt werden. Zuletzt appellierten auch Panama, Ruanda und die Fidschi-Inseln noch einmal eindringlich an die Vertreter von mehr als 170 Ländern, einer weitreichenden Regelung zuzustimmen.
Der erste FC Heidenheim muss in der Bundesliga mit der vierten Niederlage in Folge klarkommen. Die Mannschaft von der Ostalb verlor zu Hause gegen Eintracht Frankfurt 0:4. SWR-Sportreporterin Ann-Kathrin Rose berichtet.
Es sind ganze Gefühlswelten, die den ersten FC Heidenheim und die Frankfurter Eintracht aktuell trennen. Die Heidenheimer mit Kapitän Patrick Meinka erneut Glück und punktlos und inzwischen auf Rang 16 der Tabelle abgerutscht.
Das tut weh, das kratzt natürlich. Am Ende müssen wir irgendwie trotzdem den Kopf oben behalten. Ist schwierig, aber trotzdem muss uns bewusst sein, in welcher Situation wir gerade sind. Und ja, uns muss es ein bisschen Sorgen machen.
Ganz sorglos, die Eintracht ein Top-Team der Liga mit Leichtigkeit und in Heidenheim zudem eiskalt und effizient.
Es ist nicht das schönste Spiel, wenn du hier bei Minusgraden dann am Sonntagabend auflaufen musst, aber das haben die Jungs vom Kopf her super angenommen.
Den Unterschied machte bei der Eintracht Omar Mamouche. Gefürchtet von Gegnern, geschätzt von Mitspielern wie Nathaniel Brown.
Er hat halt einen unglaublichen Speed, den man auch in die Tiefe schicken kann. Und da spielt man dann öfter hinter die Kette und weiß, dass da einer ist.
Und so singen die Frankfurter Fans nach dem 4:0 in Heidenheim mit etwas weniger Ironie: Deutscher Meister wird nur die SGE.
Ich glaube, es hat noch nie so Spaß gemacht.
Heidenheim und Frankfurt trennen also wirklich ganze Gefühlswelten.
Schon vorher hatte Mainz 05 die Mannschaft von 1899 Hoffenheim zu Gast und die Mainzer gewannen 2:0. Stefan Kerstold.
Glückliche Gesichter auf Seiten der Mainzer, niedergeschlagene Hoffenheimer. So das Fazit der 90 Minuten im Nebel von Mainz. Der Spieler der Partie, eindeutig Jonathan Burkhardt. Bereits nach 4 Minuten traf der Stürmer zum 1:0. Wenig später legte er sehenswert aus 17 Metern nach.
Ja, einfach draufgehalten. Ich verlagere die Seite nach dem Einwurf, wie wir es vorher besprochen hatten, und dann köpft Titi mir den Ball super in den Lauf und dann dotzt er auch so schön, wie man ihn entweder dann über den Zaun haut oder in den Winkel, und zum Glück ist er mir gut abgerutscht und dann in den Winkel geflogen.
Es blieb dann bis zum Ende beim 2:0 trotz weiterer guter Möglichkeiten der 05er, die aber vom Hoffenheimer Torhüter Oliver Baumann alle entschärft wurden. Die einzig gute Chance der TSG vergab im zweiten Durchgang Stanley Nsoki, als er per Kopf am Mainzer Schlussmann Robin Zentner scheiterte. Die Analyse von TSG-Coach Christian Ilzer.
Hochverdienter Sieg von Mainz, vor allem in der ersten Halbzeit gar das bessere Team. Wir haben uns aus diesen Drucksituationen kaum befreien können. Sie haben uns sehr gut drinnen gehalten, sehr früh wieder das Tor gemacht. Die zweite Halbzeit ist uns dann besser gelungen, ohne dass wir dann auch wirklich gefährlich waren. Deshalb auch Mainz heute der verdiente Sieger.
Mainz 05 klettert nach dem dritten Sieg in Serie auf Tabellenplatz 7. Hoffenheim rutscht wieder in die Nähe der Abstiegsplätze.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Wieder viele Wolken, wieder kaum Sonne. Tagsüber manchmal Regen. Zwischendurch bleibt es auch längere Zeit trocken, vor allem am Bodensee. Die Temperaturen steigen auf 5 Grad im Westerwald und bis 13 Grad im Breisgau.
SWR aktuell. Hintergrund.
Sich engagieren, etwas machen, das ist die Grundlage einer funktionierenden Demokratie, sagen viele. Nur wer sich einbringt, kann auch etwas bewegen. Das machen auch viele junge Menschen in diesen ungemütlichen Zeiten. Fürs Klima, Generationengerechtigkeit oder gegen einen Rechtsruck in der Gesellschaft. Das wollen wir in einer Serie in dieser Woche genauer anschauen. Gerade auch, weil vielen jungen Initiativen oft das Geld fehlt und es in Zeiten knapper Kassen oft auch zu wenig Unterstützung vom Staat gibt. Alina Weber aus Koblenz engagiert sich auch ehrenamtlich in einem Feld, das nicht ganz so populär ist wie Klimaaktivismus, denn sie kümmert sich um Kriegsgräber. Andreas Kriesam hat sie getroffen.
Ich mache momentan eine Ausbildung zur Physiotherapeutin und bin da auch ganz glücklich mit. Und ansonsten in meiner Freizeit versuche ich regelmäßig schwimmen zu gehen, so einmal die Woche. Ich spiele gern Gitarre und ich engagiere mich eben beim Volksbund.
Die zierliche, eher kleine Frau erinnert sich zwar an Familienmitglieder, die im Krieg waren, aber die seien alle heil wieder heimgekommen. Auf den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sei sie eher zufällig gestoßen. Ihre Mutter habe sie auf die Organisation aufmerksam gemacht, als sie in den Ferien mal nichts zu tun hatte. Die riesigen Friedhöfe mit den tausenden Kreuzen haben sie erschüttert.
Es ist irgendwo bedrückend, die vielen, vielen Toten zu sehen. Aber es ist auch etwas, was mich dazu inspiriert, Besseres zu tun und mich für den Frieden einzusetzen, damit solch schlimme Sachen nicht nochmal passieren. Momentan ist ja die Sache, dass immer noch viel Schlimmes passiert in der Welt.
Jugendliche aus aller Welt kommen in den Camps zusammen. Freizeit und Vergnügen, das passt, bestätigt Alina.
Dass man irgendwie auf den Gräbern sitzt und die Steine schrubbt, man hat auch immer noch genug Freizeit, wo man sich austauschen kann, Gedanken sortieren kann, wo man aber auch einfach was zur ganzen Historie lernt.
So war einmal ein Zeitzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg dabei, der seine Eindrücke und Gefühle von damals schilderte.
Er hat mich wirklich sehr, sehr geprägt, weil er auch über seine Feinde gesprochen hat, mit Tränen in den Augen, dass er bis heute auch um die Feinde trauert und nicht nur um die eigenen Kameraden, die gefallen sind.
Aber nicht nur traurig geht es in den Camps zu, erzählt die 20-Jährige. Es werde gebastelt, gescherzt und gemeinsam musiziert.
Ich habe oftmals dann meine Gitarre dabei und man dann noch gemeinsam was singt. Das schließt dann doch immer sehr den Bund zusammen.
Auf diese Weise hat Alina das Daumenklavier, eine sogenannte Kalimba, kennengelernt, die ihr ein Freund im Jugendcamp gezeigt hat. Sie klingt wie eine Spieluhr.
Jetzt bin ich dabei, das Daumenklavier spielen zu lernen. Im Gegenzug lernt er jetzt Gitarre.
Viele Kontakte hat sie geknüpft. Einige bestehen immer noch. Und manchmal sieht man sich auch mal.
Dass man dann mal eine kleine WhatsApp schreibt. Hey, ich bin gerade im Lande. Wer sich treffen will und Zeit hat, schreibt mal. Dann machen wir noch was.
Alina kann sich gut vorstellen, noch mehr für die Kriegsgräberfürsorge zu tun. Es koste nicht viel. Und sie habe gelernt, dass Frieden schon im Kleinen anfängt.
Nur wenn man in seinem Alltag auch irgendwo versucht, Frieden zu verbreiten. Und wenn man sich einander die Hände reichen will, kann man aus kleinen Sachen große Sachen machen. Für den Frieden und für ein friedvolles gemeinsames Beisammensein.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Sehr lange und ausgesprochen heftig wurde über die sogenannte Bezahlkarte für Geflüchtete diskutiert. Heute beginnt Baden-Württemberg damit, sie einzuführen. Die erste Bezahlkarte wird in der Erstaufnahmeeinrichtung Eggenstein-Leopoldshafen ausgegeben. Informationen von Iris Volk aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Stuttgart.
Ab Januar 2025 sollen die Bezahlkarten stufenweise in weiteren Kommunen ausgeteilt werden. Mit der Karte können Geflüchtete in Geschäften wie mit einer EC-Karte bezahlen. Überweisungen sind aber nur eingeschränkt möglich. Bargeld dürfen die Nutzerinnen und Nutzer in der Regel nur bis zu einem Betrag von 50 Euro abheben. Nur in Einzelfällen sollen auch größere Summen erlaubt sein. Mit der Bargeldobergrenze und den eingeschränkten Überweisungen will die Landesregierung erreichen, dass Geflüchtete Geld nur für den eigenen Lebensunterhalt ausgeben können. Die Auflagen sollen laut dem CDU-geführten Migrationsministerium verhindern, dass Asylbewerberinnen und Bewerber Geld in ihre Heimatländer oder an Schleuserbanden schicken.
Es geht um U-Boote, wenn Verteidigungsminister Boris Pistorius heute nach Norwegen reist. Als Gast, wenn der Grundstein für ein U-Boot Instandsetzungszentrum gelegt wird. Norwegen und Deutschland arbeiten in Sachen Rüstung und Sicherheitspolitik schon lange intensiv zusammen. Christina Nagel mit den Details.
Als Leuchtturmprojekt der deutsch-norwegischen Rüstungskooperation gilt der Bau neuer, technisch verbesserter U-Boote. Das Gemeinschaftsprojekt umfasst nicht nur die Entwicklung und die Beschaffung der U-Boote, sondern auch die Ausbildung von Personal und die Wartung. Bei der Grundsteinlegung des U-Boot-Instandsetzungszentrums bei Bergen werden deshalb die Verteidigungsminister beider Länder anwesend sein. Verteidigungsminister Pistorius dürfte die Gelegenheit nutzen, um noch einmal ganz grundsätzlich auf die Bedeutung von U-Booten für die Sicherheit der NATO an der Nordflanke hinzuweisen. Er hofft, dass der Haushaltsausschuss des Bundestages noch grünes Licht gibt für die Bestellung von 4 weiteren U-Booten. Sie seien nötig, heißt es, um den neuen Anforderungen der NATO gerecht zu werden.
Sind Staaten rechtlich zum Klimaschutz verpflichtet und sind für die Folgen des Klimawandels in ärmeren Ländern auch sie verantwortlich? Über diese Grundsatzfragen berät der Internationale Gerichtshof in Den Haag ab heute. Mehr Informationen hat Ludger Kaczmierczak.
Das Rechtsgutachten hat die UN-Vollversammlung auf Initiative des kleinen Pazifikstaates Vanuatu beantragt. Die rund 80 Inseln leiden infolge des Klimawandels unter Hitze, Dürre, Sturm und einem steigenden Meeresspiegel. Der Internationale Gerichtshof soll nun zum einen klären, ob die Industriestaaten völkerrechtlich dazu verpflichtet sind, etwas für den Klimaschutz zu unternehmen, auch zum Wohle der Menschen in Vanuatu. Zum anderen soll der IGH prüfen, ob besonders hart hart vom Klimawandel betroffene Staaten wie eben die Pazifikinseln einen Anspruch auf Entschädigung von jenen Ländern haben, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. 98 Staaten und 12 internationale Organisationen wollen sich bis Ende nächster Woche vor dem IGH äußern. Deutschland kommt bereits heute am ersten Tag zu Wort. Mit dem Gutachten des Gerichts wird im Frühjahr 2025 gerechnet. Rechtlich bindend sind die Empfehlungen des IGH nicht, aber Entscheidungen des Obersten Gerichts der Vereinten Nationen haben immer eine Signalwirkung.
Es wird eng und damit auch voll auf der Karlsruher Südtangente. Diese B10 ist nämlich eine der wichtigsten Verbindungen zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Zwischen Karlsruhe und Wörth beginnt heute der dritte Bauabschnitt, bei dem eine Brücke erneuert wird. SWR-Reporter Eckhard Jaime.
Kleine Brücke, große Wirkung. Die B10 führt gerade mal 32 Meter lang über das Flüsschen Alb. Das marode Bauwerk muss abgebrochen und neu gebaut werden. Dafür werden die 4 Fahrspuren in beiden Richtungen auf die Südseite der Bundesstraße gelegt. Auf der Nordseite wird derweil die Brücke abgerissen und erneuert. Durch das neue Nadelöhr sind auf der täglich von 60.000 Fahrzeugen frequentierten B10 zwischen Karlsruhe und Wörth noch längere Staus als sonst vorprogrammiert. Der Abschluss der Arbeiten ist laut Regierungspräsidium für März 26 geplant.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Montag bedeutet auch für die Bundestagsabgeordneten ab in die Hauptstadt, denn das Parlament tagt wieder. Dieses Jahr ist allerdings vieles anders als in anderen Jahren, sagt SWR Berlin-Korrespondentin Evi Seibert.
Heute beginnt in Berlin die vorletzte Bundestagswoche in diesem Jahr. In der letzten, das ist dann kurz vor Weihnachten, wird Kanzler Olaf Scholz die Vertrauensfrage stellen. Und ab da ist dann wahrscheinlich wirklich nur noch Wahlkampf. Für die Abgeordneten im Bundestag ist das eine ungewohnte Situation. Normalerweise sind die letzten Sitzungswochen im Jahr immer extrem hektisch. Da sollen noch möglichst viele Gesetze durchs Parlament vor der Weihnachtspause und vor dem neuen Jahr. Diesmal haben die Geschäftsführer der Fraktionen dagegen Probleme, überhaupt was auf die Tagesordnung zu bringen, weil die Regierung ja keine Mehrheit mehr hat und die Opposition bei den meisten der geplanten Vorhaben abwinkt und bis zu den Neuwahlen warten will. Das ist, um es vorsichtig zu sagen, extrem verplemperte Zeit, die wir eigentlich nicht haben. Bis zum Wahltermin im Februar sind es nämlich noch 6 Sitzungswochen. Sollen die da im Parlament dann nur rumsitzen und Kaffee trinken? Ich fände es gut, wenn sich Restregierung und Opposition wenigstens bei den Themen schnell zusammenraufen, bei denen sie nicht völlig uneins sind, damit es vorwärts geht im Land. Frei nach dem Motto, das sie alle immer gern zitieren: Zuerst das Land, dann die Partei. Jetzt könnten sie es mal zeigen.
Die Meinung von Evi Seibert.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.